Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Es ist wie Stochern im Nebel. Noch immer gibt es keine Klarheit darüber, warum in der Oder die Fische sterben. Mehr zum aktuellen Stand gleich. Flüsse münden fast alle in die Meere. Das heißt, jeder Dreck in Flüssen landet in irgendeiner Form, am besten noch verdünnt. Dann ist das der günstigste Fall im Meer. Warum diese Meere mehr Schutz brauchen und warum dazu auch Gesetze für den teils rechtsfreien Raum der Hohen See notwendig sind, erläutert hier gleich Heike Vesper vom WWF. Soll die Gasumlage mit der Mehrwertsteuer belegt werden? Ja, sagt die Volkswirtschaftsprofessorin Veronika Grimm von den Wirtschaftsweisen, und den Grund erklärt sie gleich hier. Die Menschen von der Protestbewegung der letzten Generation, sind das couragierte Klimakämpfer oder Extremisten? Wir haben Meinungen eingeholt und wir erklären im Verbrauchertipp, wie Gepäcktracking funktioniert, also nachverfolgen und wissen, wo der Koffer geblieben ist. Seit Tagen sammeln Freiwillige die Kadaver ein an der Oder, entlang der Oder. Nicht nur Fische, auch andere Tiere sind gestorben. In den Laboren in Brandenburg und in Polen wird das Oderwasser auf Schadstoffe und Verunreinigungen untersucht. Frage an unseren Polen-Korrespondenten Peter Sawicki: Was wissen wir derzeit?
Wir wissen, dass wir nicht wissen, Frau Reimer, was genau passiert ist, nach wie vor. Auch nach dem Treffen gestern Abend der beiden Ministerinnen Anna Moskwa, Steffi Lemke, ist da nicht mehr Klarheit zu erkennen gewesen. Man weiß zumindest, oder man sagt in Polen zumindest, dass man Quecksilber als eine Ursache ausschließt, dass man keine Schwermetalle bei den Analysen der Fische nachweisen konnte, wenngleich komplexere Analysen der Fischkadaver weitergehen und man untersucht sie auf 300% potenzielle Substanzen nach wie vor. Man weiß aber auch nicht genau, wann es da Ergebnisse geben wird. Parallel läuft auch eine Kontrolle, noch einmal eine eingehende Kontrolle der Industrie rund um die Oder. Also da der Verdacht, dass möglicherweise eben Firmen durch gefährliche Abwasser dafür verantwortlich sein könnten, aber dieser Verdacht hat sich bisher nicht erhärtet. Man geht auch davon aus, dass es eine kriminelle Handlung gewesen sein könnte, aber man weiß es noch nicht.
Es gab Meldungen, dass Personen mit Verätzungen an den Händen sich bei Krankenhäusern gemeldet haben. Das klingt ja wiederum ziemlich drastisch, müsste ja eigentlich auch auffällig sein. Stimmt das?
Also es gab in der Tat Interviews in auf Fernsehkanälen, auch Aussagen von Bürgerinitiativen, die das genau belegt haben, wenn man so will. Fischer, Angler waren das, Freiwillige, die seit Ende Juli letztlich schon aktiv gewesen sind, Fische, tote Fische aus der Oder herausgeholt haben, aber eben oft ohne Handschuhe, wie sich herausgestellt hat. Und es gab in der Tat Aufnahmen von Anglern, die gerötete Hände hatten, wo sich die Haut schon leicht an den Handflächen gelöst hatte, wo nicht ganz klar war, wie gefährlich das Ganze medizinisch zu dem Zeitpunkt war, aber eben vielleicht ein Hinweis darauf, dass es eben giftige Stoffe sein könnten, die in der Oder gewesen sind und möglicherweise noch sind.
Welchen Stellenwert hat Umwelt- und Flussschutz bei der Regierung in Polen?
Also insgesamt in der Gesellschaft kann man sagen, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Es gibt viele, also die Umweltverbände, die großen, die sind hier auch in Polen vertreten. Es gibt viele Bürgerinitiativen. Also das ist vor allem auch eine Graswurzelbewegung, wenn man so will. Es gab tatsächlich aber auch zum Beispiel eine Studie vor einigen Monaten im vergangenen Jahr, wenn ich das mich richtig erinnere, einer NGO, die aber festgestellt hat, dass Wasserqualität in Polen dann doch insgesamt eher niedrig ist, dass 90% der Gewässer in Polen insgesamt im Durchschnitt eine eingeschränkte Qualität aufwiesen. Und obwohl die Regierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben auch für Wasserqualität, bessere Wasserqualität zu sorgen, ist das eben schon eben ein Kritikpunkt, dass da eben insgesamt sehr wenig überprüft wird, wie gut die Qualität tatsächlich ist.
Ganz kurz noch, gibt es Ansätze, wo man wirklich verbessern könnte bei der Struktur? Die Kommunikation war ja auch nicht so doll.
Ja, also im Fokus steht jetzt vor allem die Wasserbehörde, die nationale Wasserbehörde, die es erst seit 2018 gibt. Der Chef ist ja dort bereits entlassen worden und da geht es um Fragen der Kompetenzverteilung, aber auch der Kompetenz der Personen, der führenden Personen dort und aber auch um die Frage, wie man flächendeckendes Monitoring, was die Wasserqualität angeht, verbessern kann, wie man, dass man zum Beispiel Messstellen, die Anzahl der Messstellen deutlich erhöhen muss. Und das alles steht jetzt ganz am Anfang der Aufarbeitung.
Peter Sawicki informierte von Warschau aus über den Stand des Fischsterbens der Erkenntnisse auf Seiten Polens. In New York treffen ab heute die Regierungen dieser Welt zusammen, um ein Abkommen auszuhandeln, das die Gesetzeslage auf den Weltmeeren verbessern soll. Woran es dabei hakt, wollte ich vor dieser Sendung von Heike Vesper, sie ist Meeresschutzexpertin bei der Internationalen Umweltorganisation WWF, wissen. Aber da der WWF auch in Deutschland aktiv ist, stand am Anfang des Gesprächs natürlich die Frage nach dem aktuellen Fischsterben in der Oder, die Frage, wie der WWF die Lage dort einschätzt.
Wir vom WWF fürchten, dass das Fischsterben tatsächlich nur die Spitze des Eisberges ist und dass das, was dort eingetragen worden ist, von dem man ja immer noch nicht hundertprozentig weiß, was genau es ist, darüber hinaus den Lebensraum in der Oder langfristig gestört oder sogar schwer geschädigt haben kann. Und an solchen Fällen, die passieren können, aber eigentlich ja nicht passieren dürfen, zeigt sich eben auch, wie gut die Umweltgesetzgebung ist und die internationale Zusammenarbeit. Denn das ist in solchen Fällen das Allerwichtigste. Schnelle Informationen, damit man schnell handlungsfähig ist. Und das hat sich ja gezeigt über die letzte Woche. Da ist noch kräftig Luft nach oben.
Flüsse fließen in Meere. Das heißt, alles, was in der Oder schiefläuft, landet früher oder später in der Ostsee. Deshalb gehen wir jetzt mal zu der UN-Meereskonferenz nach New York. Wozu dient diese jetzt?
In New York treffen sich die Vereinten Nationen und verhandeln über ein neues Zusatzabkommen zum sogenannten Seerechtsübereinkommen, das tatsächlich eine Art Umweltgesetzgebung für die Hohe See sein soll. Als Hohe See bezeichnet man eigentlich alle die Gebiete, die außerhalb staatlicher Hoheitsgewalt liegen. Wir haben klare staatliche Zuständigkeiten bis zu dem Bereich der 200-Seemeilen-Zone, die sozusagen die Küstengewässer der jeweiligen Länder umgeben. Und außerhalb dieses Gebietes gibt es eben die Hohe See. Dort herrscht ein Vorsatz vor, ein juristischer, der heißt die Freiheit der Meere. Das heißt, viele Dinge dürfen dort von jedem jederzeit gemacht werden darf. Man könnte sagen, im territorialen Sinne ist die Hohe See Niemandsland, was die Nutzung angeht, aber Jedermannsland. Und darum brauchen wir ein solches Zusatzabkommen zum Seerechtsübereinkommen, das klar regulieren soll, wie der Schutz und die nachhaltige Nutzung auf den Ozeanen aussehen kann. Und das fehlt uns.
Welche Folgen hat diese Gesetzeslosigkeit oder Freiheit auf hoher See für den Zustand der Meere?
Ja, die Ozeane sind ja insgesamt in keinem guten Zustand und der Druck auf die Ozeane mehr zu nutzen nimmt stetig zu. Sagen wir mal alleine, was Kabelanbindungen angeht in unserer digitalisierten Welt, aber auch was Rohstoffabbau angeht, was die Fischereibedürfnisse angeht, immer mehr soll genutzt werden. Und wir haben zwar Regulierungen auf der Hohen See für einzelne Bereiche, zum Beispiel regionale Fischereiabkommen oder für die internationale Seeschifffahrt, aber die arbeiten nicht zusammen. Und auf dem Meer gilt noch mal mehr als an Land, alles hängt mit allen zusammen. Und deshalb braucht es etwas, das sozusagen übergeordnet da drauf guckt und sicherstellt, dass sozusagen die eine Nutzung nicht die andere verhindert und insgesamt der Lebensraum eben den Schutz erhält, den es braucht, damit er funktionieren kann. In dem Sinne, wie wir Menschen das hier auf unserem Planeten brauchen.
Welche Formen von Nutzung haben Sie da speziell im Auge? Also wir wissen, es gibt Überfischung. Die Welthandelsorganisation hat jetzt auch Maßnahmen, gegenseitige Handelssanktionen verhandelt für den Fall, dass illegal gefischt wird und diese Flotten subventioniert werden. Wo muss man ansetzen, konkret?
Also dieses Abkommen, was jetzt verhandelt wird, setzt da an, die Artenvielfalt und die Gesundheit der Ozeane erhalten zu können. Und dafür muss sozusagen zusammengeführt werden, welche Formen der Nutzung es alle gibt. Zum Teil sind sie reguliert, teilweise meistens lückenhaft und nicht besonders gut, zum Teil ist es aber auch nicht. Und das muss eben gemeinschaftlich bedacht werden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Piraten zum Beispiel auf der Hohen See, die dürfen von jedem aufgebracht werden, der sie erwischt. Aber Umweltsünder, illegale Fischereiflotten, Terroristen, Waffenhändler oder Menschenschinder nicht. Die dürften nur verfolgt werden von den Staaten, aus denen sie auch stammen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Was ist
und
mit
das
Tiefsee?
Muss abgeändert werden.
Was ist mit Tiefseebergbau?
Tiefseebergbau wird von einer eigenen Behörde reguliert bzw. soll reguliert werden. Auch dort wird ja zurzeit verhandelt, unter welchen Bedingungen Tiefseebergbau denn überhaupt nur möglich sein kann. Denn wir haben für den Tiefseeboden auf der Hohen See die Besonderheit, dass wir hier das Erbe der Menschheit haben. Das heißt, alles, was hier gefördert, genutzt oder sonst wie gebraucht wird, muss gerecht geteilt werden. Und das ist eine besondere Schwierigkeit. Und dann haben wir in diesen Gebieten eben ganz besonders sensible Lebensräume, die aber sehr, sehr wichtig für die Gesundheit und die Funktionalität der Ozeane sind. Und deshalb ist ganz unklar, ob man überhaupt Tiefseebergbau betreiben kann, nachhaltig.
Was kann jetzt diese Konferenz leisten oder was sollte sie leisten?
Also am Ende der Verhandlungen muss ein Text vorliegen, den alle zustimmen können, alle Staaten, sodass es dann in der Vollversammlung der Vereinten Nationen tatsächlich angenommen werden kann und wir dann eben diese Rechtslücke auf der Hohen See schließen können und dann Schutzgebiete ausgewiesen werden können, die wir eben so dringend brauchen, um die Artenvielfalt und die Funktionalität der Ozeane für uns hier zu erhalten.
Und das wäre dann die Vorlage auch für die UN-Biodiversitätskonferenz, die weltweite, im Dezember in Montreal?
Die Biodiversitätskonferenz und die Verhandlungen zu diesem Hohe-See-Schutzabkommen, die hängen tatsächlich sehr eng zusammen. Denn was sehr intensiv verhandelt wird bei der Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt, ist 30% der Ozeane unter Schutz zu stellen. Und ohne dieses Hohe-See-Schutzabkommen wird das nicht möglich sein.
Und das Interview mit Heike Vesper von der Umweltorganisation WWF finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Mit Spannung wird sie erwartet, die Verkündung der Gasumlage. Ein paar Zahlen sind vorhin durchgesickert. Haushalte und Industrie müssten Regierungs- und Branchenkreisen zufolge ab Oktober eine Gasumlage zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Auf einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt kämen also bis zu 600 Euro Mehrbelastung ohne Mehrwertsteuer im Jahr zu. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Nun wird diskutiert, eben ob auf diesen Betrag die Mehrwertsteuer erhoben wird. Eine, die dafür ist, ist die Volkswirtschaftsprofessorin Veronika Grimm, auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei der Bundesregierung. Warum, Frau Grimm?
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich denke, dass es wichtig ist, hier bei der Gasumlage die Haushalte zu entlasten. Aber wenn wir die Mehrwertsteuer hier entfallen lassen, dann entlasten wir alle, auch diejenigen, die sich das leisten können. Und das ist in dieser Situation, glaube ich, nicht angebracht. Wir müssen uns hier darauf konzentrieren, dass diejenigen entlastet werden, die hier echt mit Härten konfrontiert sind. Und da können natürlich die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer durchaus einen Beitrag leisten.
Ja, gleichzeitig bitte die Hörer um Entschuldigung. Sie waren eben so ein bisschen zerhackt, aber Ihre Grundaussage konnte man jetzt gut verstehen. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die sagen, der Staat soll sich nicht bereichern zusätzlich an dieser Belastung.
Es ist eben ganz wichtig, dass jetzt schnell Vorschläge vorgelegt werden, wie man die Haushalte tatsächlich entlastet, also wie man die Einnahmen nutzt, um diejenigen Haushalte, die die Härten nicht tragen können, zu entlasten. Und das ist eigentlich auch die Voraussetzung dafür, dass man diese weitergeben kann. Dass die hohen Preise weiterzugeben, ist ja deswegen sehr wichtig, weil wir brauchen ganz dringend Sparanreize. Wir haben eine mögliche Gaslücke im Winter, nämlich wenn Russland die Lieferungen weiter zurückführt. Und das ist natürlich eine Situation, die wir unbedingt vermeiden müssen. Die würde allen schaden. Und deswegen gilt es, die Preise weiterzugeben und im Gegenzug die zu entlasten, die diese Härten nicht tragen können.
Wir haben ja bereits Entlastung. Es gab eine Erhöhung des Wohngeldes. Bundesfinanzminister Lindner hat auch eine Steuerentlastung angekündigt. Das reicht Ihnen nicht.
Ja, es muss hier vorwiegend jetzt um die Gaskunden gehen. Das sind ungefähr 20 Millionen Haushalte, die mit Gas heizen. Davon sind ungefähr 10 Millionen, ungefähr die Hälfte sind Haushalte, die ihre Gasrechnung über die Nebenkosten abrechnen. Und die werden erst im kommenden Sommer mit den hohen Kosten konfrontiert. Insofern muss man hier jetzt schnell Konzepte vorlegen. Erstens, wie man die Haushalte, die keine hohen Einkommen haben, also niedrige und mittlere Einkommen entlastet, im Gegenzug zu diesen sehr hohen Belastungen, die anfallen. Es wurde von 600 Euro gesprochen, die da auf eine vierköpfige Familie zukommen, durchaus hohe Kosten. da müssen jetzt schnell Konzepte vorgelegt werden. Und das sind natürlich höhere Belastungen als für andere. Insofern ist hier eine Entlastung in der gesamten Gesellschaft erstmal nicht zielführend, weil ja hier insbesondere bei den Haushalten, die mit Gas heizen, sehr, sehr hohe Belastungen anfallen. Und da muss man sich eben spezifisch etwas für überlegen.
Es gibt Leute, die sagen, die sich Sorgen machen, können wir so viel Ausgaben überhaupt schultern? Was sagen Sie? Staatliche Ausgaben.
Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele Haushalte, für die das ein großes Problem darstellt. Und ich hatte ja schon gesagt, das sind nicht nur die Haushalte, die wirklich sehr, sehr wenig haben, sondern das sind Haushalte bis hin in die gesellschaftliche Mitte. Hier muss man zielgerichtet entlasten, eben diejenigen, die hier tatsächlich in Probleme laufen. Aber hier mit der Gießkanne zu entlasten, indem man etwa die Mehrwertsteuer wegfallen lässt oder alle um einen bestimmten Betrag entlastet, das wird nicht zielführend sein. Dann entlastet man viele, die hier eigentlich ihren Beitrag leisten könnten oder eben gar keine zusätzlichen Belastungen erfahren und hat dann natürlich im Umkehrschluss weniger zur Verfügung, um diejenigen zu entlasten, die hier hohen Belastungen ausgesetzt sind. Insofern muss man sich wirklich zielgerichtet für die Gaskunden mit unteren und mittleren Einkommen etwas überlegen, um denen Sicherheit zu geben, dass sie eben nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben komplett, die sie nicht tragen können und muss im Gegenzug eben durchaus die Mehrwertsteuer erheben zum Beispiel.
Die Volkswirtschaftsprofessorin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm zur Gasumlage und der Frage der Mehrwertsteuer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Am ganzen Wochenende hat die als Protest gegen den Braunkohletagebau Garzweiler gegründete Bewegung Ende Gelände Aktionen gegen, Zitat, den Ausbau fossiler Infrastruktur und koloniale Wirtschaftsstrukturen gesetzt. Klimaaktivisten gerieten bei der Blockade des Hamburger Hafens auch mit der Polizei aneinander. Und jetzt wird gestritten, wer zuerst Pfefferspray eingesetzt habe. Eine andere, radikalere Gruppe nennt sich Aufstand der letzten Generation. Sie kleben sich an Autobahnabfahrten zum Beispiel fest oder erzwangen per Hungerstreik ein Gespräch mit dem heutigen Kanzler Scholz. Wie werden solche Aktivisten im politischen Berlin gesehen? Tilko Klesken hat mit Vertretern der letzten Generation und mit Politikern gesprochen.
Gähnende Leere auf der Autobahn 66 bei Frankfurt. Auf der Autobahnauffahrt davor stauen sich die Autos. Aktivisten haben sich festgeklebt auf der Straße, blockieren so den Verkehr. Im Berliner Regierungsviertel, ein Kinderwagen steht lichterloh in Flammen. Beide Aktionen sollen zeigen, die Klimakrise bedroht besonders die Jüngeren. Und die Zeit, die Erderwärmung aufzuhalten, wird knapp.
Das bedeutet, dass die nächsten 3 Jahre darüber entscheiden werden, wie unsere Zukunft aussieht,
sagt Emé van Baalen. Sie ist die Sprecherin der Aktivistengruppe Aufstand der letzten Generation. Hier sind junge Menschen, aber auch Omas dabei, die Sorge um die Zukunft ihrer Enkel haben. Einige waren früher bei Fridays for Future, andere sind zum ersten Mal aktiv. Geeint sind sie in der Enttäuschung über die, wie sie sagen, verantwortungslose Klimapolitik.
Wir fordern von der Bundesregierung, dass es keinen weiteren Ausbau von Öl, Gas und Kohle geben wird. Dann ist unser Ziel, jetzt endlich die Maßnahmen einzuleiten, die uns aus dem Klimakollaps führen.
Was die Bundesregierung bislang beschlossen hat, ist ihnen zu wenig. Die letzte Generation will mehr Klimaschutz und mehr Tempo bei der Umsetzung und geht deshalb andere Wege als Fridays for Future.
Und das sehen wir ja auch, dass es trotz dieser Proteste, wo wirklich 1 Million Menschen auf der Straße waren, nicht zu den Entscheidungen gekommen ist, die wir eigentlich brauchen. Und deswegen, glaube ich, braucht es den zivilen Widerstand.
Für Van Baalen ist es daher auch in Ordnung, immer wieder Straßen in ganz Deutschland zu blockieren oder in den Hungerstreik zu gehen, um so ein Gespräch mit dem heutigen Bundeskanzler Scholz zu erzwingen. Das sieht die FDP-Bundestagsabgeordnete Ria Schröder anders. Für Schröder ist klar, dass die Folgen der Klimakrise schon spürbar sind und dass es mehr Klimaschutz braucht. Aber
der Weg ist eben auch entscheidend dafür, wie erfolgreich man ist. Und Fridays for Future, finde ich, haben im Gegensatz dazu durch ihre friedlichen Demonstrationen ja gerade mit Hunderttausenden jungen Menschen etliche Hebel in Bewegung gesetzt und viel erreicht. Und ich glaube, daran könnte sich auch die letzte Generation ein Beispiel nehmen.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke hält zivilen Ungehorsam, wie ihn die letzte Generation einsetzt, für ein legitimes Mittel. Protest gegen Atomkraft und fossile Energien. Das liegt in der DNA der Grünen. Für die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger kann ziviler Ungehorsam helfen, Dinge zu verändern.
Ich würde als Frau nicht im Bundestag sitzen, wenn nicht Frauen vor mir mit zivilen Ungehorsam dafür gestritten hätten, dass es überhaupt ein Frauenwahlrecht gäbe. Und genau dasselbe ist halt auch im Angesicht der Klimakrise vonnöten.
Mario Chaya, der Generalsekretär der CDU, will wie bei Hooligans auch die Aktivisten vor angekündigten Aktionen so lange wie möglich in präventiven Gewahrsam nehmen. Auch der Verfassungsschutz hat ein Auge auf die letzte Generation geworfen. Van Baalen und die Aktivisten der letzten Generation schreckt das aber nicht ab. Ihr ziviler Widerstand hat eine Grenze, die sie nicht überschreiten wollen. Gewalt. Weitere Straßenblockaden hält Van Baalen aber für möglich.
Wir werden so schnell erstmal nicht verschwinden, solange es nicht eine Lösung aus dieser Krise heraus gibt.
Durch ihre Protestaktionen setzen sie ihre Gesundheit aufs Spiel und nehmen in Kauf, strafrechtlich belangt zu werden. Ob sie mit ihren Methoden Politik und Gesellschaft erreichen und bewegen können, bleibt fraglich.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In den letzten Wochen gingen regelmäßig Bilder von verloren wirkenden Kofferstapeln an deutschen Flughäfen durch die Nachrichten. Im Chaos machen sich viele Reisende zu Recht Sorgen um ihr Gepäck. Es ist also kein Wunder, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, den Weg ihrer Koffer mit sogenannten Trackern nachverfolgen zu können. Wie das funktioniert, Michael Voregger mit dem Verbrauchertipp.
In der Reisezeit und den Schulferien sind die Flughäfen gut ausgelastet. Dann gehen besonders viele Gepäckstücke verloren. Aber auch im Rest des Jahres kommen nicht alle Koffer und Taschen rechtzeitig bei ihrem Zielort an. Das musste auch der Student Luca Pschigoda erleben. Bei seiner Reise nach Dublin wartete er vergeblich auf seinen Rucksack. Der wurde rechtzeitig aufgegeben und war entsprechend gekennzeichnet. Transportiert wurde er nicht.
Er ist in Köln liegen geblieben und die Fluggesellschaft muss dann 5 Tage warten. Oder wenn der Koffer da 5 Tage liegt, dann darf man auf den zugreifen, den öffnen. Und vorher musst du so einen Steckbrief abgeben, was in deinem Koffer drin ist und wie er aussieht. Und dann suchen die deinen Koffer und probieren ihn hinterher zu schicken mit dem nächsten Flieger.
Das kann dann schon mal mehrere Tage oder im schlimmsten Fall mehrere Wochen dauern. Angesichts überfüllter Flughäfen und sich stapelnder Gepäcks interessieren sich immer mehr Menschen für digitale Anhänger, sogenannte Tracker. Damit lassen sich die eigenen Gepäckstücke aus der Entfernung verfolgen. Nach einer aktuellen Umfrage haben 2/3 der Urlaubsreisenden in Deutschland Interesse an digitalen Gepäcktrackern. Besonders beliebt sind bei Reisenden die AirTags von Apple. Sebastian Treppisch ist Redakteur bei dem Computermagazin Mac and I. Für die Ortung wird Bluetooth und ein kleiner Trick genutzt.
Wenn ich selbst mit meinem Handy nicht mehr in Reichweite meines AirTags bin, geben andere Personen, die daran vorbeikommen und ein iPhone in der Tasche haben, geben die Position anonymisiert und verschlüsselt in das Netzwerk rein. Und nur ich als der Besitzer dieses AirTags kann anschauen, wo, wann dieses AirTag zuletzt von jemand entdeckt wurde.
Die Ortung erfolgt über Smartphones in der Nähe. Da überall auf der Welt ständig Smartphones aktiv sind, kann die aktuelle Position rund um die Uhr ermittelt werden. Neben Apple hat auch Samsung leistungsfähige Ortungschips im Angebot. Die Tracker sind nicht viel größer als ein 2-Euro-Stück, nur etwas dicker. So können sie komfortabel am Gepäck befestigt werden oder verschwinden einfach im Koffer. Mithilfe einer speziellen App im Smartphone lassen sich die einzelnen Tracker und das markierte Gepäck aufspüren. Die Wo-Ist-Funktion gibt Auskunft, wo sich der Koffer gerade befindet oder wann die Reisetasche zum letzten Mal geortet wurde.
Also AirTags verwenden Bluetooth, senden da eine Kennung aus. Und Bluetooth ist in Flugzeugen ja auch erlaubt für Kopfhörer zum Musik hören. Auch wenn der Flugmodus an ist von Smartphones, senden Smartphones oft ja dann trotzdem auch noch zwischendrin Bluetooth-Signale aus. Also ich habe noch nicht gehört, dass da sich eine Fluglinie beschwert hat und dürfte eigentlich auch nicht der Fall sein.
Die Geräte können prinzipiell zum Stalking missbraucht werden. Wer einer fremden Person einen solchen Tracker unterjubelt, erfährt alles über ihren Aufenthaltsort. Apple hat deshalb verschiedene Schutzmechanismen eingebaut. So machen sich die AirTags nach einer Weile per Tonsignal bemerkbar, wenn sie länger keinen Kontakt zum iPhone des Besitzers haben. Günstig sind die Tracker nicht und bei Apple oder Samsung werden zwischen 40 und 50 Euro verlangt. Wer ein 4er-Pack kauft, der kann etwas sparen und ist mit rund 100 Euro dabei.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Wir wissen leider auch nicht, wann die Höhe der Gasumlage heute verkündet wird. Aber wenn es passiert, dann melden wir es direkt. Bleiben Sie einfach bei uns. Tschüss für jetzt, sagt Jule Reimer.